Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Mario Felix Vogt.
Alexandra Sostmann gehört zu den spannendsten Pianistinnen ihrer Generation. Sie hat sich einen Namen als Bach-Interpretin gemacht. Außerdem ist sie Spezialistin für die Kombination von traditionellen Programmen mit neuer Musik. Ich freue mich sehr, dass sie heute ins Podcast-Studio gefunden hat und begrüße ganz herzlich Alexandra Sostmann.
Ganz herzlichen Dank. Schön, hier zu sein.
Mich würde erst mal interessieren, wie sind Sie in Kontakt mit der Musik gekommen? Kommen Sie aus einem sehr musikalischen Elternhaus oder gibt es einen Lehrer, der Ihr Talent entdeckt hat? Wie hat sich das ergeben?
Es hat sich tatsächlich darüber ergeben, dass meine Mutter eine hohe Affinität zur klassischen Musik hatte. Es waren aber beide keine Musiker, meine Eltern. Und mein Vater hatte eigentlich keine wirklichen Berührungspunkte zur klassischen Musik, bis er meine Mutter traf. Sie wäre, glaube ich, tatsächlich gerne Pianistin geworden. Das hat aber doch der Zweite Weltkrieg irgendwie verhindert. Also die Flucht von Ostpreußen, dann eben nach Norddeutschland, und das Klavier wurde ihr dann wie von irgendwelchen Nachbarn geschenkt, also eben als sie dann dort geflohen ist und eben ankam in irgend so einem kleinen Dorf, und hat dann aber irgendwann, weil es sich auch nicht schickte als Flüchtling, es war wirklich verrückt, Musik zu studieren, dann einfach eine Bankausbildung machen müssen. Und darüber dann meinen Vater kennengelernt, und aber eben die große Liebe zu Musik hat sie uns Kindern, glaube ich, irgendwie weitergegeben, vermittelt, und Musik spielte immer eine sehr große Rolle bei uns zu Hause, und ihre Verwandtschaft eben aus Ostpreußen kam eigentlich auch immer aus irgendwelchen musikalischen oder Theaterhintergründen. Also das ist ganz interessant. Ja, und dann habe ich, glaube ich, mit 5 Jahren, also stand halt das Klavier rum, und meine Geschwister spielten, aber die 10 Jahre und 8,5 Jahre älter sind, auch ein Instrument, eben Geige und Klavier. Und und dann habe ich mich als kleines Mädchen da vor das Klavier gesetzt und fand das einfach ganz toll. Genau, und so hat sich das dann entwickelt. Dann kam der erste Unterricht, und und es wurde dann wirklich eine große Liebe.
Gab es dann irgendwie als Kind schon so einen Moment, in dem Sie dachten, ich werde mal Pianistin, ich werde mal auf die Bühne gehen und für Tausende von Leuten irgendwie musizieren? Oder hat sich das erst so im Laufe der Zeit entwickelt?
Das war bei mir tatsächlich, glaube ich, etwas anders, weil meine Mutter schwer erkrankte und das mein privater, persönlicher Rückzugsort war schon als junges Mädchen, und da gab es ganz andere Themen in unserer Familie dann, und das war nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, oh, dieses Kind muss jetzt Klavier üben und wird zur Pianistin, also ganz im Gegenteil. Es führte dann auch dazu, weil die Erkrankung dann weiter schritt, dass meine Mutter dachte, also das Kind muss raus aus der Familie und am besten irgendwie ein Musikinternat, wo es irgendwie ein gute Lehrer gerät. Und ich habe dann tatsächlich als Jungstudentin dann ja auch die Aufnahmeprüfung gemacht an der Lübecker Musikhochschule mit 15 und bin dann eben tatsächlich an ein angegliedertes Internat gegangen, was sehr schwierig war, also diese Zeit, weil meine Mutter eben eben schon sehr schwer krank war und dann auch starb, und das war keine einfache Zeit.
Das glaube ich, dann so mitten in der Pubertät sozusagen da rausgerissen zu werden aus diesem familiären Verbund.
Genau, ja, so ist es. Und manchmal frage ich mich heute wirklich, wie ich das überhaupt geschafft habe, ne? Weil irgendwie natürlich auch auf Wettbewerben die ganzen Familien dann so die ganze Entourage anrückte, ne? Also mit Lehrer, und das war bei mir alles überhaupt nicht, ne? Also ich musste irgendwie aus eigener Kraft das durchstehen, also auch jetzt so ein Bundeswettbewerb Jung musiziert, und das war wirklich nicht einfach.
Also dann war für Sie ein bisschen so die Musik sozusagen auch vor eine Flucht vor diesem Alltag in der Familie, der eben so stark von schwerer Krankheit und Leid geprägt war.
Ja, würde ich sagen. Genau.
Bei wem haben Sie da als Jungstudentin Unterricht gehabt dann in Lübeck?
Das war bei Professor Fock. Und davor hatte ich aber eben eine ganz großartige Lehrerin, die im Grunde genommen das auch gefördert hat und gesagt hat, das Kind muss raus. Es muss an die Hochschule und das war Hildegard Hatten-Scharnik. Das ist eine tatsächlich echte ehemalige Wilhelm-Kempf-Schülerin gewesen und die war wirklich entscheidend und hat mich auch in jungen Jahren ziemlich auf den Topf gesetzt und gesagt, du musst mehr üben und ich schmeiß dich hier raus. Also ganz spielerisch aber und nett, aber sehr deutlich und war aber auch sehr liebevoll zu mir und hat dann eben gesagt, hier, das Kind hat die Chance wegzugehen, vielleicht an die Lübecker Hochschule und da wurde gerade dieses Musikinternat eingerichtet, ne, zu der Zeit. Und wenn ich sie nicht gehabt hätte, hätten wir das wahrscheinlich gar nicht so probiert und bin ihr da immer zu großem Dank verpflichtet gewesen, ja.
Dann sind Sie aber von Lübeck nach Hamburg weitergegangen zum Studium?
Da gab es dann tatsächlich eben die Geschichte, dass ich einen Bundeswettbewerb gespielt habe von Jugendmusiziert und dann einen totalen Breakdown hatte, weil da meine Mutter starb und ich wirklich kurz nach der Beerdigung diesen Bundeswettbewerb spielen musste und da ging bei mir gar nichts mehr. Also ich glaube, der Körper war so auf Trauer und da musste ich mich erstmal neu sortieren und dann überlegt, ich habe auch wirklich gedacht, ich höre ganz auf und für einen kurzen Moment. Und habe dann in Ruhe überlegt, wo mache ich jetzt die Aufnahmeprüfung und habe mir drei Hochschulen ausgesucht und Lehrern vorher vorgespielt und bin dann nach Hamburg gegangen. Und wollte aber auch explizit zu Volker Benfield und so hat sich das damals ergeben.
Was hat Sie so speziell an Volker Benfield als Pädagogen interessiert? War das seine intensive Auseinandersetzung auch mit zeitgenössischer Musik oder war es jetzt eine Frage von ihm als Typ, irgendwie als Pädagoge? Oder?
Komischerweise. Ich erinnere mich an das Vorspiel bei ihm und er war der einzige von diesen drei Anlaufstellen, der mir ganz knallhart gesagt hat, was mir fehlt war jetzt überhaupt nicht derjenige, der gesagt hat, du bist ja ganz toll und talentiert und so, überhaupt nicht, sondern so zack, 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 zack und das muss besser und ich könnte dich schon nehmen, kann mir vorstellen, dass das klappt, aber so. Und diese Ansage fand ich ganz beeindruckend. Dann kam aber erschwerend hinzu, dass mein erster Freund in Kiel lebte und ich dachte, Hamburg-Kiel ist nicht so weit und es ist besser als Köln und Würzburg. So hat sich das ergeben.
Und er ist ja wirklich auch berühmt geworden als Ligeti-Interpret und so. Spielt er also zeitgenössische Musik in seinem Unterricht dann auch eine große Rolle? Oder haben Sie da so alles Mögliche auch an traditionellen Sachen gelernt?
Also ich würde schon sagen, alles Mögliche, aber es war ganz toll zu erfahren. Sie hat manchmal auch so private Partys gehabt, wo dann John Neumeier eingeladen war und irgendwie der Ivan Lischka als Solotänzer und weil er ja auch viel mit dem Hamburger Ballett zusammengearbeitet hat und es gab so eine ganz tolle Stimmung und manchmal im Unterricht auch natürlich, dass er auch da so ein paar zeitgenössische Dinge präsentiert hat. Und es war auch nicht immer einfach mit ihm, das ist sicherlich auch so, aber ich habe auch viel gelernt und auch technisch. Also er war da sicherlich auch, ich würde jetzt gar nicht sagen musikalisch, sondern technisch hat mir das unglaublich viel gebracht, diese Zeit. Genau, und eben auch tatsächlich auch diesen Zugang zur zeitgenössischen Musik, den gab es durchaus.
War das für Sie dann was relativ Neues oder hatten Sie das vorher auch schon kennengelernt? Also war das auch selbstverständlich bei Jugendmusiziert mal was von Ligeti zu spielen oder so? Oder?
Das war tatsächlich in der Zeit, es ist ja auch schon ein bisschen her, neu, muss ich sagen. Also es kam so auf, denn durch die Hochschule tatsächlich, dass ich schon ein paar Komponisten, die dort studierten, dann irgendwie kennengelernt habe, die dann auch mal ein Stück einem gaben und so kam das. Aber es kam wirklich erst auf. Also ich kann mich auch erinnern, es war ganz neu, Scriabin zu spielen. Ja. Also heutzutage ist es total normal, aber damals, das war wirklich neu, spielte keiner. Und insofern, es war noch wirklich eine andere Zeit.
Ja, kann man sich heute wirklich kaum noch vorstellen, wo das so Scriabin und russische Musik als Standard gilt. Apropos russische Musik, Sie sind dann noch zu Jewgeni Koroljow gegangen und haben da...
Genau, also das, ich würde auch sagen, es war mein wichtigster Lehrer und ich bin unglaublich dankbar, dass ich doch auch relativ lange Zeit bei ihm studieren durfte und also das hat mich sehr geprägt und auch seine Menschlichkeit und ist nach wie vor bis heute ein ganz großes Vorbild für mich, auch menschlich.
Was war da so das Besondere musikalisch, was Sie gelernt haben?
Also er strebte immer so nach und strebt nach wie vor nach unglaublicher Größe in der Musik und voller Demut und das zu entwickeln. Also muss auch erstmal begreifen. Ich erinnere mich also an Unterrichte, wo er sagt, ja, das Stück werden Sie irgendwann mal sehr gut spielen. Und am nächsten Tag hat man aber eigentlich ein Konzert oder eine Prüfung mit diesem Werk und denkt so, was ist das jetzt? Ja, also warum sagt er mir das? Und, und irgendwann habe ich begriffen, das ist ein unglaublich großes Kompliment. Das dahinter muss man nur erstmal kommen, weil er auch diesen Anspruch an sich so vertritt und hat. Aber da muss man erstmal hineinwachsen und begreifen, dass das er einfach so ganz oben also musikalisch arbeitet. Und ich habe einmal eine unglaubliche Aufführung Kunst der Fuge gehört, live. Und habe gedacht, okay, danach, also ich lasse es. Also es war einfach so fantastisch. Und dann meinte er aber hinterher, ja, also aber das und dies war, und das meinte er wirklich ehrlich, war noch nicht so. Und dann denke ich, mein Gott, also ich verstehe es nicht. Ne? Also weil es einfach so grandios war. Aber das ist bis heute so. Also dass er sagt auch, er kann auch nicht zu viele Konzerte geben, weil sich das dann verbraucht. Ne? So, und das kann ich verstehen. Und das ist auch das, was er vermittelt hat und die totale Uneitelkeit, ne, beim Spiel. Also das ist, glaube ich, etwas, was mich wirklich extrem bis heute beschäftigt, irgendwie auch das zu erreichen, also diese Wahrhaftigkeit in der Musik und das wirklich auch über alles zu stellen.
Hat er Ihnen dann speziell auch Bach näher gebracht?
Auf jeden Fall, ja.
Also er ist also, ja wirklich einer der großen Barockinterpreten.
Genau. Und eben auch so die Furcht genommen. Also ich hatte einfach einen unglaublichen Respekt vor Bach immer. Ich habe es sehr gerne gespielt, aber immer habe ich gedacht, und schwierig und man kann so viel falsch machen. Und nein, und durch ihn wurde es so menschlich. Und das ist ganz, ganz toll. Und ich habe mir gesagt, ja, letztendlich entscheidet ihr eigener Geschmack. Natürlich gibt es gewisse Dinge, die natürlich fundamental zu beachten sind, aber das... Also diese Furcht hat er mir wirklich genommen und eben diese Liebe geschenkt, also noch mehr, als sie eigentlich schon vorher vorhanden war.
Ja, Bach wurde ja für Sie dann auch ein ganz wichtiger Komponist. Sie haben ja dann auch einige Aufnahmen gemacht und einen großen Namen als Bach-Interpretin sich erworben. Haben Sie sich auch mal mit historischem Instrumentarium dann eigentlich beschäftigt, um irgendwie eine Idee zu bekommen, wie das auf den Instrumenten der Zeit geklungen hat? Oder war für Sie da der Konzertflügel, der moderne Flügel eigentlich immer das Maß aller Dinge?
Also es war für mich klar, dass ich auch bei Einspielungen auf jeden Fall in dem großen Flügel spielen werde oder spiele. Aber also die ganze Recherche um das Bach-Verständnis, ich habe mir ein Klavichord geliehen zwischendurch, wirklich versucht, auch zu begreifen beim wohltemperierten Klavier, welche Stücke sind fürs Klavichord gedacht, welches fürs Cembalo, welches für die Orgel. Und ich einfach überzeugt bin, dass Bach die Stücke da vollkommen, weil es ja auch eine Sammlung auch für den Unterricht war, ganz unterschiedlich gedacht hat. Und da gibt es viele Dinge, die das erklären. Und man stellt auch beim Klavichord, was der Johann Sebastian Bach sehr mochte, weil man es einfach auch beeinflussen konnte in der Dynamik, beziehungsweise es wirklich abphrasieren oder nuancieren konnte, was man ja im Cembalo überhaupt nicht kann. Einfach durch andere Techniken dann. Und das war eine unglaublich wichtige und gute Erfahrung, ja.
Jetzt zeichnen sich ja viele Ihrer Alben dadurch aus, dass Sie also ganz bewusst traditionelle Werke oft des Frühbarocks oder Barock mit zeitgenössischer Musik kombinieren. Was ist da so die Idee? Wieso konfrontieren Sie so unterschiedliche Werke sozusagen auf einem Album miteinander?
Also bei zeitgenössischer Musik, ich sehe das ja, dass wir hier und jetzt leben und irgendwie auch ich spüre immer so eine gewisse Verantwortung, dass man irgendwie die spannenden Dinge, die es da so gibt in der heutigen Zeit, irgendwie auch präsentiert und sich auch ein bisschen kümmert darum und auch vielleicht dem Publikum ein bisschen die Scheu und Angst davor nimmt. Ich auch tatsächlich in Konzertprogrammen schon häufig auch in Moderationen oder in die Moderation getreten bin, dann gesagt habe, so, jetzt hören Sie mal genau hin und jetzt raten Sie mal, ist das zeitgenössisch oder ist das alt? Mhm. Und dann tatsächlich einige das dann gar nicht sagen konnten und sagen, ja, das ist total irritierend. Boah, das ist jetzt wirklich zeitgenössisch. Ja, also so, das ist einfach in der Gegenüberstellung total spannend und natürlich viele zeitgenössische oder moderne Komponisten natürlich auch Bach immer so als Grundlage für sich hatten und als Vater der Musik natürlich in vielen oder vieles eben da ja zugrunde gelegt haben und das studiert haben und genauso wie auch ein Chopin, also Bach natürlich liebte, deswegen gab es damals diese Chopin und Bach Gegenüberstellung, die ich an der CD präsentiert habe und ja und dann diese Konzept-CDs finde ich persönlich ganz, ganz toll, wenn man es wirklich, es ist in der heutigen Zeit natürlich nicht unbedingt mehr so gegeben, dass man eine CD komplett durchhört, aber sich drauf einlässt und wirklich sich dadurch irgendwelche Zusammenhänge ergeben, die extrem spannend sind. So würde ich das sehen. Ja, also und das präsentiere ich gerne, und weil das natürlich auch Recherche bedeutet, dass man wirklich solche Zusammenhänge findet und die sich zum Teil auch belegen lassen, eben wie bei Chopin, also mit Bach oder dann wie die jetzt, also die jüngste CD, die jetzt rauskommt, einfach viel Zeitgenössisches hat, aber eben dann auch mit älterer Musik kombiniert ist.
Das macht ja auch klar, dass man Musikwerke überhaupt nicht kontextunabhängig hören kann. Ne? Also ein und dasselbe Bach-Stück oder so klingt einfach ja ganz anders und wird ganz anders wahrgenommen vom Publikum, denke ich, wenn man es mit Chopin kombiniert oder wenn man es mit Boulez kombiniert.
Das ist richtig, also. Ja, absolut, genau. Ja, oder wie Strukturen zeigt. Ne? Also, und deswegen hatte ich, es ist skurril, man sieht dann Berlioz im Wasserklavier kombiniert mit einer Bach-Invention danach. Und dann denkt man so, was ist das? Aber so in der Kombination des Hörens, also es ist tatsächlich die Struktur oder etwas, was wirklich unglaublich gut zusammenpasst. Und das wird sich wahrscheinlich oder würden sich viele nicht denken. Und wenn man es aber hört, erschließt sich das oder wenn man sich darauf einlässt.
Ist das vielleicht auch ein bisschen so ein Ausweg aus dem schwierigen Umgang mit dem etablierten Repertoire, was eben tausendfach schon aufgenommen ist, dass man sagt, okay, ich spiele jetzt zwar Stücke aus dem wohltemperierten Klavier, was schon zigfach aufgenommen wurde, aber dadurch, dass ich es eben in völlig neue Kontexte setze, setze ich da eben eine ganz eigene Marke als Interpret.
Das ist richtig. Also das war sicherlich nicht ursprünglich der Gedanke, dass nur deswegen das so erstelle, sondern es hat sich tatsächlich durch die allererste CD so ergeben, weil es tatsächlich so war, was nimmt man auf, wenn schon alles eigentlich vorhanden ist. Und genau, und da kam eben dieses erste Album mit Bach in Contemporary Music und ich eben auch mit einem zeitgenössischen Komponisten eng zusammengearbeitet habe, mit Chao Yong-Chen, und so hat sich das, ja, glaube ich, bei der allerersten CD ergeben. Ne? Und das ist ja schon länger her, so jetzt glaube ich 13 Jahre liegt die CD zurück. Und ich fand dann einfach den Gedanken nach wie vor sehr spannend, also das auch weiterzuentwickeln. Und es bedarf aber auch immer einer unglaublichen Vorbereitung. Also es ist nicht so, dass man sich das mal kurz überlegt und dann im halben Jahr das Programm steht. Ne? Also jetzt bei der letzten insgesamt mit Produktion 4,5 Jahre gebraucht. Ne? Also
oh ja, das ist eine enorme Zeit.
Ja.
Weil man dann wirklich genau einfach immer gucken muss, was passt jetzt wirklich zusammen.
Genau.
Ja, und
sich manche Dinge auch erst entwickeln, also oder plötzlich zu einem kommen. Also Stücke, die man gar nicht kannte und plötzlich sagt, ja, das passt so gut ins Konzept. Also das muss ich noch mit reinnehmen. Und genau, also das. Oder jetzt bei der letzten Einspielung, es ist schon, gibt ja ein mystisches Thema, es geht um Wandlung, Stille und Übergänge und es wirklich weg vom Mainstream. Und da hatten wir dann auch tatsächlich, ich hatte noch ein Stück dabei oder ein Werk, wo ich auch nicht ganz sicher war. Und dann sagte eben der Redakteur von eben Bayerischen Rundfunk, ja, da sei er irgendwie auch noch nicht so ganz sicher mit dem Werk, weil es doch zu Mainstream ist. Und habe ich gesagt, ja, das muss irgendwie raus. So. Und dann habe ich überlegt, ich hatte nicht mehr viel Zeit vor der Aufnahme, was können wir alternativ oder ich da hineinnehmen? Und habe dann lange überlegt, kam dann wirklich innerhalb eines Tages auf George Crumb und gedacht, das ist genial. Also es ist einfach ein so tolles Stück, passt total ins Konzept. Und dann sagte aber der gute Herr Dr. Preuß, ja, da muss aber ja durch das Chopin-Zitat wollen wir dann auch noch einen kleinen Chopin dabei haben. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, also ich kann ja jetzt nicht noch irgendwie ja, einen Chopin da reinnehmen und habe wirklich während des Übens, irgendwie kam mir das, ich habe gedacht, ja, dieses Prelude, was ich dann ausgesucht habe, das ist so verrückt, passt so gut rein und das hat sich wunderbar gefügt. Ja, so, und das sind wird dann kleine Glücksmomente, ne, wirklich, wo man sich oder ich mich dann wirklich freue. Mhm. Dass das halt auch so vor allem im Gesamtkontext und vor allem, wenn es auch andere, auch die, der Tonmeister damit einmal wirklich ganz spannend findet. Ich meine, die haben ja auch viel gehört in ihrem Leben und sind tolle Musiker und das macht wirklich Freude. Ne? Also man versteht ja, dass es funktioniert, dieses Konzept. Ne? Und sie wirklich dann auch fasziniert sind, dass man die Stücke so gefunden hat. Ne? Und ja, oder eben so eine Entdeckung wie ein Feininger. Ne? Also das ist irgendwie verrückt, aber lohnt sich, ja.
Wie kamen Sie auf dieses Thema aus der Stille?
Also mein Grundthema war eigentlich tatsächlich Wandlung, Stille und Übergänge. Mhm. Und das macht sich mal unter uns gesagt als Titel nicht gut. Also ja, das sind einfach das zu viele Worte. Und so, und dann haben wir überlegt und ich habe dann gesagt, ja, und die Stille, also auch bei Wandlung werden stille Phasen benötigt. Und also die Stille ist sozusagen schon ein zentrales Thema. Und deswegen haben wir das so ausgelöst und gesagt, aus der Stille. Weil eben auch die, auch sowohl auch das Anfangsstück als auch das Endstück, also es, Musik kommt aus der Stille und geht in die Stille. Also es passt. Und insofern, also gibt es viele Dinge, die, ja, also im Grunde genommen den großen Zusammenhang leisten und also diese ganzen Stücke passen zur Stille.
Da haben Sie jetzt ja nun wirklich also Werke der unterschiedlichsten Stile und Epochen kombiniert. Also es gibt ja so Interpreten, die sich dann, was zum Beispiel die zeitgenössische Musik angeht, ganz klar für eine bestimmte Richtung entscheiden. Die sagen dann also, ich möchte da Werke der Nachkriegsavantgarde aufnehmen. Also wirklich Boulez, Stockhausen, Nono, Lachenmann, so ganz klar diese Richtung. Andere sagen dann, nee, ich werde mit dieser Musik eigentlich nicht wirklich warm. Das darf ruhig schon ein bisschen traditioneller sein und wählen dann eben Werke von Arvo Pärt aus oder von Peter Rysk-Vasks oder so. Sie scheinen da ganz undogmatisch vorzugehen, indem sie sagen, das ist alles irgendwie, kann alles irgendwie interessant sein.
Ja, also wenn es mich fasziniert, also dieses Jason Heath-Stück, das ist mir vor 6 Jahren, ist mir das aufgefallen, wie ich mich mit Xenakis irgendwie beschäftigt hatte und mit einmal poppte das auf, so Xenakis, und dann habe ich gedacht, warum heißt das irgendwie so, ne? Also im Titel von den Color Variations. Und dann habe ich da reingehört und dachte, wie toll ist das? Was ist das eigentlich? Ist das ein verfremdeter Klang? Also ich wusste überhaupt erstmal gar nichts damit anzufangen. Also es hat mich fasziniert, aber es ist eben für mikrotonales Stück und eben quasi für ein E-Piano mit Pianotech-Programm und Computer ebenso mit Presets versehen. Und ich fand das aber irgendwie unglaublich faszinierend. Und dann habe ich gedacht, das würde ich eigentlich gerne aufnehmen. Und dann hat sich ja vieles drumherum ergeben. Die Genese dieser CD war irgendwie sowieso eine ursprünglich ganz andere, weil ein bestimmter Komponist, was für mich geschrieben hatte, das sollte eigentlich komplett auf diese CD. Und dann hieß es aber ja, sie müssen daraus dann ein Konzept bauen. Und dann hat er sich aber aus der ganzen Aufnahme wieder zurückgezogen, obwohl das Programm eben schon abgegeben war. Das war dann alles ein bisschen unerfreulich. Dann hatten wir... Ich hatte dann ein ganz paar Tage Zeit, ein neues Programm zu erstellen und habe dann wirklich ziemlich nochmal recherchiert und gemacht und getan, das dann abgegeben und dann hieß es ja wunderbar. Und dann darüber hinaus haben sich dann noch ein paar, eben wieder Feininger, also später unter Quam, andere Dinge noch ergeben. Daraus hat sich so eine Dynamik entwickelt. Aber das Konzept stand und eben auch mit diesem Wandlung, Stille, Übergänge. Also das war halt vorher schon. Und dann habe ich auch eben gedacht, mit Jason Heath, das passt eben auch, weil es geht auch um griechisch-orthodoxe Klänge, dann eben um arabische, also diese vorgeschalteten Presets. Mhm. Und den finden wir wieder bei John Tavener und dachte, es gibt einen total spannenden Bogen und auch die mikrotonalen Instrumente, die zum Teil oder in der Musik wie ein Koto-Instrument bei Hosokawa, irgendwo schließt sich da der Kreis und ich fand das passte einfach alles zusammen. Und dann fand ich hinterher noch Zitate über eben die Stille, wie wichtig diesen einzelnen Komponisten die Stille ist. Und von John Tavener angefangen über eben George Crumb und ja, und dann natürlich den Bach-Bezug. Deswegen gibt es da auch wieder drei Bäche auf der CD. Das Feininger natürlich, man kennt ihn ja nur als Maler, aber der war ja ein ganz, ganz großer Bach-Fan und er sollte ja eigentlich auch, kam ja von der Geige her, Eltern waren ja Musiker und er sollte ja hier eigentlich Geige studieren, irgendwie in Leipzig, hat dann mit 16 Jahren aber irgendwie die Gewerbeschule in Hamburg irgendwie entdeckt mit Zeichnen und die Eltern gefragt und so kam er zur Malerei und zu Karikaturen und hat dann aber eben später mit 50 nochmal Bach wiederentdeckt und Bach rauf und runter gehört und dann 13 Fugen geschrieben und 3 Klavierfugen und 3 und dann 10 Orgelfugen. Und das ist total spannend. Und ich dachte, man kennt ihn nur als Maler, es ist verrückte Musik, aber genau, also und deswegen offen zu sein, finde ich, es gibt so viel Tolles, war mir sehr wichtig.
Sie sind ja jetzt auch Festivalleiterin, ne? Also zum Thema Bach gibt es ein Festival Bach and Now.
Ja, richtig. Das, also die Idee, die ist schon ganz lange in mir und ich irgendwie kam vor 1,5 Jahren dazu, dass ich mich wirklich entschieden habe, einfach das Projekt zu wagen und habe dann einen Ort gesucht und ja, dann haben wir einen Verein gegründet und jetzt ist es halt soweit, Ende März tatsächlich findet das statt. Es war extrem mühsam, also auch mit, es ist eine Neugründung, ne? Also mit Förderanträgen und so weiter, also das macht man sich nicht so klar. Also vorhinein, ja, was das für Arbeit bedeutet und ja, und aber mir ging es auch da nur auch um die zeitgenössische Musik und dass wir auch Uraufführungen vor Ort haben, dass wir einen Composer in Residence eben haben, der verpflichtet haben und also somit haben wir wirklich, ich glaube, 5 Uraufführungen in dem Festival, also eben von Apollonio Maiello, dann Rusbe Raffi und noch von einem israelischen Komponisten, die Matt Heimowitz, den Cellist, mitbringt, wird es auch uraufführen an dem Abend, wo er sein, also eben Bach kombiniert mit zeitgenössischer, darauf auf die Prelude von Cello-Suiten komponierten Stücke. Also es wird, glaube ich, wirklich toll. Und ja, unglaublich gute Leute, eben kein Mainstream und gedacht, nah am Künstler, wir sind wirklich klein, also immer mit 150 also Personen, die da irgendwie Platz finden. Einfach, ja, ich glaube, wir sind einfach da ein bisschen anders und mir war es auch wichtig, Workshops für Kinder mit reinzunehmen, Familientag zu haben und zwar für Nichtmusiker, also auch für Kinder, die gar nichts können. Dann haben wir ein Konzert für Schüler direkt am Anfang mit Juri Tetzlaff als Moderator, der vom Kika-Kanal, der Gründer. Und das war innerhalb von 48 Stunden ausgebucht. Also von, ich weiß nicht, wie viele Schulklassen. Also es ist wirklich toll. Und da sieht man auch auch Kinder mit Migrationshintergrund, Brennpunktschulen, dass da Bedarf ist und dass sie sich freuen. Und das ist ein persönliches Anliegen.
Und das Ganze findet dann in Stade statt,
in Schlossergartenburg. Schlossergartenburg, das ist bei Stade, 5 Kilometer von Stade entfernt und in den beiden Barockkirchen, die ja sehr bedeutend sind, in Stade. Genau.
Ich meine, ich kenne mich in der Gegend leider gar nicht so wirklich aus, aber ich wage zu behaupten, da findet kulturell wahrscheinlich bisher auch nicht so viel statt. Ne? Also da ist ja, das wahrscheinlich dann auch ein besonderes Highlight, wenn da jetzt plötzlich ein Kammermusikfestival sich etabliert.
Genau, das hoffe ich, dass wir das schaffen. Und also die Damen vom Schloss, es gibt ja eine Stiftung, die auch schon Konzerte veranstalten. Es gibt auch ein kleines Mini-Jazz-Festival. Und das wird auch angenommen und eben die Stiftung findet das ganz großartig jetzt mit dieser mit dem Bach-Festival und der Idee auch der zeitgenössischen Musik, diese Gegenüberstellung. Das Barockschloss ist hat eben auch eine ganz, ganz tolle Geschichte, auch mit einer Frau aus der Barockzeit, die sehr bedeutend war und das Schloss geöffnet hat für quasi alleinerziehende Frauen, die es eben schwer hatten. Und die Maria Aurora von Königsmark war extrem, ja, also hat selbst komponiert, war der Kultur sehr zugetan und hat viel für die Kultur getan. Und insofern ist es eigentlich ein perfekter Ort für uns. Und ich habe natürlich auch nach Schleswig-Holstein geschaut und Hamburg einen Ort gesucht, aber da gibt es einfach auch schon zu viel. Und ich fand Schloss Agathenburg ideal, kannte das auch, habe da auch schon mal gespielt. Und ich selbst komme ja auch aus Niedersachsen und ich dachte, irgendwie passt das so. Und die sind vor Ort, glaube ich, auch jetzt ganz glücklich damit. Also es braucht natürlich Zeit und ja, also es muss bekannt werden, aber genau, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das wirklich schön verläuft, gut und ein positiver Ort wird und in der heutigen Zeit so.
Ja, dann drücke ich Ihnen auf jeden Fall die Daumen, dass das gut läuft, gut zum Laufen kommt dieses Jahr. Gibt es denn einen Komponisten aus der Tradition, dem Sie sich gerne mal verstärkt widmen würden, bei dem Sie sagen, der wird viel zu wenig gespielt, ist viel zu wenig bekannt?
Ich habe ja schon mal so einen Ausflug nach Großbritannien unternommen mit Gibbons und Byrd. Das sind natürlich aber eben eigentlich keine Klavierkomponisten und trotzdem ganz spannend, dieses alte Repertoire wie auf die Taste zu bringen, dass das wirklich funktioniert. Also insofern, das war immer schon, also könnte man auch nochmal verstärken. Also das fand ich sehr interessant. Und ja, also meine Leidenschaft gilt ja Johann Sebastian Bach, deswegen ist es immer schon, gibt es da einen großen Fokus und gar nicht so viel Zeit, wo man es wirklich ernsthaft betreibt, also sich auch mit diesem Wissen, was ja existiert, irgendwie auseinanderzusetzen, auch historische Aufführungspraxis, wie weit gehe ich, wie kann ich das auf dem modernen Instrument umsetzen und so weiter. Und das war eben bei meiner letzten Einspielung mit dem wohltemperierten Klavier eine unglaubliche Arbeit, wirklich über Artikulationen zu recherchieren. Mhm. Und das hat mich auch wirklich 2 Jahre gekostet. Ne? Also wirklich jedes Präludium, jede Fuge anders zu gestalten und wirklich zu durchdenken und einfach auch anders zu sein. Also nicht, weil ich das unbedingt will, sondern einfach zu sagen, es gibt ganz, ganz viele tolle Einspielungen. Und wenn ich hier was zu sagen habe, dann vielleicht nochmal aus einem ganz anderen Gesichtspunkt, einem anderen Aspekt. Und habe mich eben da sehr groß eben dieser Zahlensymbolik und eben dann Artikulation gewidmet. Und das ist ein Fass ohne Boden bei Johann Sebastian Bach. Es gibt so viele Ebenen und es ist total faszinierend.
Also Sie meinen, da gibt es auch quasi noch so viel zu entdecken. Ja. Ist noch längst nicht alles gesagt.
Genau, würde ich so sagen, ja. Aber wer weiß, was kommt.
Wenn Sie eine Komponistin oder einen Komponisten der Historie mal persönlich kennenlernen könnten, wen würden Sie am liebsten mal treffen?
Ja, auf jeden Fall Johann Sebastian Bach. Und Sergei Rachmaninow. Ich fand ihn sehr attraktiv, ehrlich gesagt, auf Fotos. Gedacht, das ist, weil er auch so eine doch ja sehr düstere Seite hat. Das irgendwie finde ich aber ganz spannend und irgendwie attraktiv. Also den hätte ich gerne persönlich getroffen, muss ich sagen.
Um mit ihm dann auch über seine Musik zu sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und ihn so zu erleben und zu begreifen, wie er wirklich war. Und ich vermute einen ganz speziellen Menschen dahinter und auch sehr bescheiden. Weiß aber nicht, ob das wirklich so ist. Und das würde ich gerne herausfinden. Ja.
Womit beschäftigen Sie sich denn, wenn Sie mal nicht mit Musik zu tun haben?
Viel Raum gibt's ja nicht, aber meine Leidenschaft ist durchaus, also das Kochen und Mode. Ah, Fashion ist einfach, ja, es hat mich immer fasziniert und finde ich auch ganz, ganz, ganz spannend.
Was kochen Sie gerne? Gibt es da eine bestimmte Küchenrichtung, die Sie besonders fasziniert?
Oh, gar nicht, so querbeet. Also manchmal habe ich so Sichuan-Phasen, also wo ich dann wirklich mal die chinesische Küche irgendwie entdecke und auch jetzt hatte ich gerade so japanische Anwandlungen und versuche das dann wirklich ja einfach lecker nachzukochen. Also ich bin jetzt nicht der oder die, die da jetzt irgendwie große Menüs zaubert, aber es macht einfach Spaß und es bringt mich auf andere Gedanken und es hat auch mal was Meditatives. Also und sich was Gutes zu tun, ist einfach auch toll durch das Kochen einfach. Ne? Genau.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Ich mich auch.
Das war der Rondo-Podcast Notenköpfe mit der Pianistin Alexandra Sostmann. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder wenn ihr ein Like da lasst. Und falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazzmagazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Mario Felix Vogt. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.